Aklımdan geçti. Aman da Fatmam, canım cici Fatmam. Ben onu ya kuruk atmam.
Der Fremde erinnerte er sich an einen Krug, der lila Farbe hatte. Plötzlich, dass es ihm so vor den Augen gelaufen.
Vielen Dank unserem Gast im Literaturfunk. Ich versuche nochmal ganz korrekt den Namen auszusprechen.
Emilie Sevgi-Özdemir.
Emilie Sevgi-Özdemir.
Das ist gut.
War das richtig? Nein, das war nicht ganz
das
richtig.
Das macht ja nicht, weil jede Fehler, die man mit fremden Wörtern macht, es zeigt natürlich, wie die richtige Muttersprache ist. Weil wenn du zum Beispiel Özdemir siehst, würdest du als Deutsche natürlich das Özdemir lesen. Und das ist das Gegenteil im Türkischen. Dann sagt man Özdemir. Und wenn du Sevgi siehst, S-E-V-G-I, dann wirst du sagen Sevgi. Das ist die deutsche Sprache. Also das ist kein Fehler, das ist die Sprache selbst, deine Muttersprache. Deswegen, also ich freue mich auch auf die Fehler, wenn es ist, habe ich auch nie einen Wert darauf gelegt. Also ob das jetzt Emine oder Emine Sevgi Özdemir oder Emine Sevgi Özdemir, ist egal.
Was war das für ein Lied, das wir eben...
Also, sieh dich nicht an, weiß, dann wird das Kleid sich verstauben. Und sieh nicht schwarz an, werden sie glauben, dass du auf die Reise gehst. Und wie soll ich zu dir kommen, mein Geliebter, weil die Gendarmen haben die Wege schon abgeschnitten. Und dann sagt das Mädchen wahrscheinlich, komm, deine Hände ruhig bewegen, komm einfach, als ob du spazieren gehst und so, so etwa.
Ist das ein sehr altes Lied?
Ist ein altes Lied und das ist so mehr Volkslied von den Grenzgebieten, würde ich sagen. Also zu Bulgarien, Türkei zu Bulgarien oder Griechenland. Also das ist, ich liebe also diese... fast wie weinende Stimmen. Ne? Also dann einen Nachmittag kann ich mir vorstellen, dass die Mama das Kind schläft und dann sie denkt vielleicht an ihre Eltern oder an den Toten und dann fängt an zu summen. So, ne? So, also vor sich hin. So, ne? Hat meine Großmutter auch immer gemacht. Wenn sie zu Hause, sie kam ja aus Kappadokien und dort sind ja Frauen, können ja Teppiche machen. Und sie machte das auch in der Wohnung, so ganz kleine Teppiche webte sie mit mir so an den Nachmittagen, wo ich immer mit ihr da saß und die Sonne lief über die Teppiche, ganz langsam. Ne? Und dann ist dieser Staub von dieser Wolle, die ich immer ihr gab, dann, ne? Also wir mussten ja von alten Plovern und so weiter die Wolle rausholen. So. Und so hat meine Großmutter auch immer gesungen, so ganz vor sich hin so.
In welcher türkischen Gegend, in welcher türkischen Stadt war das?
Das ist Kappadokia, das ist Mittelanatolien. Zum Beispiel, man kennt hier den Kinofilm von Pasolini. Medea, er hat dort gedreht mit Maria Callas, Medea gedreht, in den Höhlen, also das ist eine Landschaft mit Höhlen und dort haben sehr viele früher Griechen, Armenier gelebt, also da ist ja auch die christliche Kultur und orthodoxe Kultur und dann auch muslimische, deswegen konnte meine Großmutter konnte sehr viel Märchen erzählen und auch aus den Büchern, religiösen Büchern zum Beispiel auch Geschichten erzählen und das waren öfter von Alten Testament oder von Neuen, weil sie hat das von ihren Nachbarn gehört, weil da kam, meine Mutter erinnert sich, wie sie, also sie heiratete meinen Vater und kam von einer anderen Stadt eben zu diesem Ort und dann sah sie diese Frauen, die auf einer Herd saßen, unten ist Feuer und so eine ganz runde, wie eine große Tisch und die saßen da Bettdecken über ihren Knien und dann strickten sie und dabei erzählten sie sich gegenseitig Märchen oder Geschichten, so in den langen Nächten da. Meine Mutter saß auf einem Stuhl, die Männer saßen oben in einem mit vielen schönen Teppichen bedeckten Zimmer, großen Raum und tranken Kaffee und sie schaute eben sich diese Frauen an, die sich gegenseitig Märchen erzählten und sagte dann, das war wie nie ein Wort gab, das den nächsten, also sie, bevor sie hier fertig wurde, die nächste Namen das und so, Namen das und so weiter. Das war wie Frauenchor. Ne?
Markterzählerinnen, die sich richtige Geschichten erzählten und nicht nur den Klatsch über die Nachbarn, sondern wirklich
richtigen Geschichten erzählten, ja. Deswegen, meine Großmutter konnte auch sehr viel Geschichten erzählen. Sogar mein Vater verlangte, mein Vater war da vielleicht 40 Jahre alt und sagte, Mutter, erzähle mal uns das Märchen von Tejeren. Und so, also er verlangte noch danach. Ne?
Und was passiert in diesen türkischen Märchen? Sind die den Deutschen sehr ähnlich? Oder werden Kinder geärgert mit Märchen in der
nein,
Türkei?
Nein, überhaupt
Angst
nicht.
Angst gemacht? Ist das nein, das Ziel von Märchen?
Nein, überhaupt nicht. Deswegen, als ich den Max und Moritz zum ersten Mal las, war ich sehr erstaunt, dass die am Ende einfach so in der Mühle sozusagen fast zum Teig für die Hühner gemacht werden. Als Teig nicht, aber dass nur Stücke von denen übrig bleiben.
Ja.
Ich bin sicher, dass die Kinder das auch nicht so sehen. Vielleicht haben die auch keine Angst, aber trotzdem, das war mir ein Rätsel.
Das gibt es nicht in türkischen
Märchen. Nein, das
Märchen.
Gibt es nicht. Nein. Da gibt es ja eher so erotische Begegnungen, dass eine Frau sich als Mann verkleidet, um dem Mann zu folgen, aber als Mann in sein Zelt reinzukommen und ihm ein paar Rätsel fragen und wieder gehen und dann wieder ein Rätsel fragen, wieder gehen, also nochmal kommen und so weiter. Und am Ende ist das natürlich eine Liebesgeschichte.
Und die List führt zur Liebe.
Zur Liebe,
sozusagen.
Genau.
List ja.
führt.
Man hört Märchen und man lernt, listig zu sein,
genau.
Zum Beispiel. Man riecht den Staub aus der Steppe, aus der Landschaft und überlegt sich, wie komme ich durchs Leben.
Ja. Und den natürlich schwierigsten Rätsel zu fragen, nicht? Das muss man auch noch hier schon sich vorbereiten. Ne?
In der Schule gab es dort auch Unterricht, Fächer im Erzählen, gab es erzählerische Fächer, wurde in der Literatur solch eine Erzähltradition gepflegt oder war es eine reine Mädchenschule?
Nein, ich war in gemischten Schulen, Mädchen und Jungs zusammen. Ich fand auch schön, dass es so gemischt war und richtige Literaturunterricht haben wir natürlich gehabt und ich war immer sehr gut. Wir hatten ja sehr engagierte Lehrer. Das gehörten ja so wie meine Eltern auch zum Atatürk-Generation. Also die waren da, um sehr intelligente Kinder in diese Welt zu setzen, also so und sie zu unterrichten, sich hergeben wie eine Seife sozusagen für diese Kinder. Also solche Lehrer haben wir gehabt zum Beispiel. Und ich habe die sehr geliebt, habe nie vergessen auch ihre Gesichter.
Und in diesem Literaturunterricht wurden dort sowohl westeuropäische als auch arabische Autoren vorgestellt?
Arabische glaube ich nicht, vielleicht, aber vielleicht Dichter, das kann sein. Türkische Dichter, türkische Literatur, vielleicht europäische Märchen auch. Das war mein Glück auch. Ich war 12 Jahre alt und dann hatte ich eine gute Freundin, die war ein Waisenkind, hatte keine Eltern, wohnte in einem Waisenhaus. Ich suchte, in der Pause suchte ich nach ihr, wo ist sie? Ne? Dann sagte man, ja, sie ist in der Schulbühne, sie probt gerade. Da ist ein Schauspieler, der als Regisseur jetzt ein Theaterstück inszenieren wird, von Molière, Eingebildete Kranken. Und ich ging von hinten direkt zur Bühne. Es war dunkel, die probten gerade und ich schrie, oh, meine Freundin und so. Und dann hörte ich den Regisseur von unten rufen, und du spielst die Frau von den Eingebildeten Kranken. So musste ich sofort zur Probe. Und das hat mir sehr gut gefallen, natürlich in der Nacht nach Hause zurückkehren. und bis um 11 Uhr in der Schule bleiben und probieren und ein anderer Mensch werden und so. Und dann kam der Intendant vom Staatstheater und er sagte, ja, du bist ein begabtes Kind und ich will dich zu meinem Theater. Und er nahm mich und gab mir Rollen. Im Staatstheater hat er gerade inszeniert gehabt, spielte auch die Hauptrolle, Bürger als Edelmann. Und dort hatte ich als Diener hatte ich ja so Männerkostüme und auch Bart und Schnurrbart. Und den Geruch von dem Kleber mochte ich. Oder das Zimmer von Maskenbildnerei, alles im Licht. Da sitzen die Schauspieler, die wir schon natürlich aus den Zeitungen kannten, ganz nette Leute, Bohem-Leute, die dann gerne auch danach Racke tranken und uns liebten als Kinder, nicht, die da mitmachten, so zwei junge Mädchen, so wie ich, ja, waren noch dabei. Und dann bin ich in der Nacht noch nach Hause wieder zurückgekehrt, 3 Monate lang. Und diese Einsamkeit gefiel mir sehr. Als ich über die Brücken lief in der schönen Stadt Bursa, die ehemalige osmanische Hauptreich. Und dort habe ich Sterne und Mond immer beschworen, dass ich schauspielern werde. Und bin dabei geblieben. Also danach habe ich auch immer in den Volkstheatern, Volkshäusern immer gespielt. Da kamen auch großartige Dichter und Regisseure und inszenierten mit uns. Also richtig die besten Leute inszenierten auch mit diesen Kindern, weil das sind alle wieder Atatürk-Generation, die dann eben die Kinder für Theater gewinnen wollten und so. Und ganz später bin ich in die Schauspielschule gegangen. Mit 18 kam ich eben für 1,5 bis 2 Jahre nach Deutschland. Damals konnte man ja sehr schnell einen Job finden und hierher kommen. Und dann bin ich gekommen, dann habe ich hier gearbeitet, war ich eine schlechte Arbeiterin, ich hatte keine Ahnung, ich war ja noch ein Kind, weil wir haben ja Großeltern zu Hause, dadurch bleiben wir ja auch lange Kinder. Und dann habe ich meine große Liebe zu meiner Mutter entdeckt, also 3000 Kilometer weg von Istanbul, in Berlin, in Deutschland, habe ich so in regnerischen Abenden habe ich mich hingesetzt und an meine Mutter Liebesbriefe geschrieben. Und dann hat mein Vater mir nach einem Jahr 4.000 Mark gegeben und gesagt, lerne Deutsch. Also dann hat er mich zum Goethe-Institut geschickt, dann habe ich Deutsch gelernt. Dort hatten wir auch sehr gute Lehrer, weil die 68er-Bewegung fängt ja an und die waren ja alle 68er. Und die haben mich sogar später in Berlin besucht, weil diese Schule war, Goethe-Institut war damals bei Konstanz in dem schönen Stadt Radolfzell. Dort habe ich Deutsch gelernt und dann habe ich als Dolmetscherin bei Siemens gearbeitet, paar Monate, aber ich ging auch langsam in die linke Bewegung hier und da gingen wir immer zum Café Steinplatz, da konnte man die Filme von Godard, Alexander Kluge, Schlöndorff, Buñuel, man konnte diese Filme sehen und dann kennenlernte ich auch noch einen Brechtianist, Intellektuelle, Türke, Theatermensch, der nahm mich immer zum Berliner Ensemble mit. Also das heißt, das war eine sehr gute Reise für mich. Ich habe Deutsch gelernt und ich habe dann Brecht sozusagen hier lieben gelernt und seine Gedichte gekauft und dann 2 Schallplatten Brechtliedern, die sangen Ernst Busch und Lotte Lenya, habe ich die Schallplatten mitgenommen. Und da ich auch gar nicht Klamotten haben wollte, weil ich ja in der linken Bewegung war, hatte ich ja 2 Hosen, 2 Bluse und die eine war schon für mich zu viel. Ich wollte ja mich so befreien, wie luftig, wie die Geister sein. So. Dann kehrte ich nach Istanbul zurück und ging ich in die Schauspielschule in Istanbul dann.
Also mit 19, 20 Jahren in Istanbul an die Schauspielschule, ja. Nachdem du schon 2 Jahre Erfahrung hattest in Berlin, im Ausland, Sprache gelernt,
genau.
Hier auch schon die linke Bewegung kennengelernt.
Ja, klar.
Das alles im Alter von 19 Jahren.
Ja, mit 18, ja.
18, ja. Das ist ja ein rasanter Start ins Leben.
Ja, das war mein Glück. Ich musste mir gar nicht Kopf machen mit 20, was studiere ich oder so. Das war das, ja.
Deine Eltern haben dich mit Liebe begleitet und weggeschickt und sogar unterstützt. Und genau. Du konntest von Anfang an eigentlich versuchen, nach deinen Träumen zu leben.
Ja, klar, muss man ja einen Weg machen. Das ist ja auch wie Märchen. Da ich so ein Kind bin, die mit Märchen aufgewachsen ist, das ist ja wie, war für mich Deutschland, war diese 40. Zimmer. Also der Held kommt zu einem Ort, da ist ein Mann, der gibt dem Helden 40 Schlüssel und sagt, du kannst hier das 39. Zimmer darfst du aufmachen, aber den 40. darfst du nie öffnen. Aber natürlich, der Held öffnet immer das Zimmer, 40. Zimmer, sonst geht das Märchen nicht weiter. Also nachhinein dachte ich, ach so, die Tür nach Deutschland war für mich wie dieses 40. Zimmer.
Vielen Dank unserem Gast im Literaturfunk, Emine Sefki Östermann.
Şimdi de aklımdan geçti. Bu ne?